Das waren The Blood Owen Pigs, Send Your Son to Die, aus dem Jahre 1970. Die Musik heute stammt aus einer Zeit, als Verfassungsschutzbehörden Deutschlands das erste Mal eine Terrorgruppe mit Waffen ausgestattet und radikalisiert haben. Damals war das die RAF. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Heute soll es eher um Aktuelles gehen, um das NSU-Tribunal, das im Mai dieses Jahres in Köln stattgefunden hat. Und daraus möchte ich euch ein paar Auszüge präsentieren. Am 3. Februar 1997 verfasste eine Mitarbeiterin der Abteilung Staatsschutz beim Bundeskriminalamt nach einem Krisengespräch mit dem Verfassungsschutz ein Positionspapier. Darin heißt es unter anderem, Zitat, es bestehe die Gefahr, dass Quellen des Verfassungsschutzes sich gegenseitig zu größeren Aktionen anstacheln. Es drohe ein Brandstifter-Effekt. Aus Quellenschutzgründen würden Informationen des Verfassungsschutzes an die Polizei erst so spät weitergeleitet, dass rechte Aktionen nicht mehr verhindert werden können. Wenn der Verfassungsschutz über Durchsuchungen informiert werde, würden die Quellen oft vorher gewarnt. Es besteht die Gefahr, dass Beweismittel vor Eintreffen der Exekutive vernichtet werden. Verfassungsschutzquellen, die als Straftäter festgestellt wurden, würden oft weder angeklagt noch verurteilt. Die Mehrzahl der Quellen seien überzeugte Rechtsextremisten, die glaubten, unter dem Schutz des Verfassungsschutzes im Sinne ihrer Ideologie ungestraft handeln zu können und die Exekutive nicht ernst nehmen zu müssen. Das waren Auszüge aus diesem Papier aus dem Bundeskriminalamt aus dem Jahre 1997. Der Kern der Aussagen aus diesem BKA-Papier ist, dass Vertrauenspersonen als Brandstifter wirkten und sich gegenseitig hochschaukelten. Vom Geheimdienst würden die Straftaten der Vertrauensmänner nicht bekämpft, sondern geschützt. Der Verfassungsschutz stellt die Doktrin des Quellenschutzes vor Strafverfolgung und Rechtsordnung. Und hier wieder ein Auszug aus dem NSU-Tribunal, wie es in Köln im Mai stattgefunden hat. In der Strategie des Verfassungsschutzes wurden konkret Vertrauenspersonen in der ersten Reihe radikaler Neonazi-Bewegungen und Organisationen platziert. Um dies zu erreichen, wurde die Szene zunächst radikalisiert. Radikalisierung bedeutet die Zersetzung bzw. Zersplitterung der Bewegung in Kleinstgruppen. Dadurch konnte die Nazi-Szene destabilisiert werden und an die Spitzen der neuen Gruppierungen gelangten Vertrauenspersonen. Somit erlangten die Geheimdienste die informelle Kontrolle über die rechte Szene. Die Radikalisierung von Gruppen erleichterte auch die Vorbereitung von deren Verboten. Die neu gegründeten Gruppen wurden auch als sogenannte Honigtöpfe verwendet. Sie sollten mit geplanten Aktionen weitere Personen anlocken. Diese Methode impliziert eine Radikalisierung in Ideologie und Praxis. Als Beispiel sei hier die Gründung des Ku Klux Klans in Baden-Württemberg genannt. Durch den Untersuchungsausschuss wurde bekannt, dass dessen Gründung vom Geheimdienst angestoßen wurde. Nun, dieser Absatz liest sich irgendwie wie eine Anleitung zum Terrorismus durch Behördenmitarbeiterinnen. Und nun wieder ein Auszug aus dem NSU-Tribunal. Das Resultat des Vertrauenspersonensystems in den Verfassungsschutzämtern in den 1990er Jahren und im Folgenden bedeutete, dass viele Vertrauenspersonen enge Verbindungen zu Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt, den drei NSU-Terroristen, unterhielten. Beispielhaft zu nennen sind Thomas Richter alias Corelli, Michael C. alias Tarif, Mirko Hesse alias Strontium, Ralf Marschner alias Primus, Tino Brandt alias Otto und alias Oskar. Die Kurznamen sind jeweils die Namen, unter denen diese Personen in den Verfassungsschutzämtern geführt wurden. Von dem Journalisten Andreas Förster wurde diese Entwicklung einmal dahingehend beschrieben, dass sich in allen wesentlichen Nazi-Organisationen, angefangen von der Sauerländischen Aktionsfront bis zum Thüringer Heimatschutz, von der Anti-Antifa, dem Thule-Netz, dem Ku Klux Klan und der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front unter den Führungskadern Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes befinden. Der NSU-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag kommt 2014 zu dem Ergebnis, dass die Vertrauenspersonen die rechte Szene gestärkt haben. Der absolute Quellenschutz setzt die Hemmschwelle der Vertrauenspersonen deutlich herab. Sie konnten sich von Strafverfolgung freigestellt bewegen und nutzen diesen Spielraum auch aus. Das vielleicht ursprünglich mal gegebene Bestreben nach einer optimalen Kontrolle der Nazi-Szene und der entsprechenden Einflussnahme führte zu einer Verselbstständigung. Auch die Praxis der Vertrauenspersonenführer entwickelte sich zu einem paralegalen Status. Darüber hinaus wurde das Netzwerk der NSU-Kameraden durch Tipps und Warnungen an Nazis vor Fahndung unterstützt, die verhindert haben, dass es aufflog. Es wurde unterstützt durch die Nichtweitergabe von Informationen, die zur Erfassung des NSU-Trios geführt hätten haben können. Es wurde unterstützt durch die Nichtverfolgung von Straftaten und durch die Verschleppung der Verfolgung von Straftaten. Daran waren eine Vielzahl von Polizeibeamten, Führerinnen von Vertrauenspersonen, von Verfassungsschutzintellektuellen und Staatsanwältinnen beteiligt. Ohne ihr Engagement hätte es den NSU in dieser Form nicht gegeben. Die zweite Hälfte dieser Sendung ist Einzelpersonen gewidmet, die direkt vom NSU-Tribunal angeklagt werden. Die erste Person in diesem Reigen ist Helmut Röwer, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen von 1994 bis 2000. Helmut Röwer alimentierte während seiner Amtszeit den Nazi Tino Brandt mit den umfangreichen Geldzahlungen, der damit die Nazi-Organisation Thüringer Heimatschutz aufbaute. Außerdem sorgte Helmut Röwer gegenüber den Strafverfolgungsbehörden für die faktische Immunität von Tino Brandt. Damit realisierte Helmut Röwer sein Programm, die Staatswirklichkeit für die Zukunft neu zu ordnen. Das machte Helmut Röwer auch in der Öffentlichkeit unmissverständlich klar, als er am 21. Januar 1999 auf einer Podiumsdiskussion in Jena und Anfang Juli 1999 in einem Gespräch mit einem Fernsehmagazin klarstellte: Sie sollten mal fragen, was sich für die meisten Menschen mit dem Dritten Reich noch verbindet. Eine richtige Schlussfolgerung kann ein ganz normaler Mensch nur dann ziehen, wenn man ihm gesagt hat, was passiert ist, und zwar die schlechten und die guten Seiten. Das Dritte Reich ist eine bestimmte Epoche in der deutschen Geschichte, und diese besteht nicht nur aus Verbrechen. So, dieses Zitat von Helmut Röwer, also die Vorzüge eines Dritten Reiches zu propagieren gegenüber der Ermordung von 10 Millionen Andersdenkenden, das ist die Relativierung des Holocaust. Und so jemanden leisten sich unsere Behörden als Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen und als Führungsperson für diese sogenannten Vertrauensleute. Deswegen ist Helmut Röver vor dem NSU-Tribunal angeklagt für die indirekte Unterstützung des nationalsozialistischen Untergrundes. Und damit zu einem weiteren Angeklagten vor dem NSU-Tribunal in Köln, Peter Nocken, Vizepräsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Peter Nocken begleitete den Aufbau und die Verwaltung des Thüringer Heimatschutzes als Führer der Vertrauensperson Tino Brandt. Als dessen Chef und der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen, Helmut Röver, im Juni 2000, kurz vor seiner Suspendierung, Tino Brandt abschaltete, wird diese Verfügung von Peter Nocken nach Röbers Ausscheiden aus dem Amt umgehend wieder aufgehoben. Bereits im Mai 2001 war von Bodo Ramelow, dem linken Fraktionschef im Thüringer Landtag, gegen Peter Nocken der Vorwurf erhoben worden, dass dieser im September 2000 eine Razzia gegen die Skinhead-Organisation Blood and Honor, dem der Vertrauensperson Marcel Degner und dem Schatzmeister von Blood and Honor in Gera verraten haben könnte. Als die Polizei zwei Tage nach dem Besuch Peter Nockens in Gera die Wohnung des Verdächtigen in Ostthüringen durchsuchen wollte, sei diese besenrein gewesen. Die Erfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Peter Nocken wegen Geheimnisverrat, da er dem Vertrauensmann Marcel Degner persönlich gewarnt haben soll bezüglich des Verbots von Blood and Honor. Er erteilte dem Vertrauenspersonenführer Kontaktverbot und sammelte die Diensthandys ein. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren aber wegen mangelndem Tatverdachts wieder ein. Ein Jahr später, 2001, verschwanden die Akten über die Zusammenarbeit mit Marcel Degner. Marcel Degner war einer der wichtigsten Unterstützer des nationalsozialistischen Untergrundes. Außerhalb der Gefühlswelten mordete das NSU-Trio. Ein weiterer Angeklagter vor dem NSU-Tribunal, das ist Achim Schmidt, Vertrauensperson für den Ku Klux Klan. Achim Schmidt agierte als Vertrauensperson des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Als Gründer der Bands Wolfstrudel 1994, der Band Höllenhunde 1997 und der Band Celtic Moon 1999 trat er über Jahre in der Rechtsrock-Szene in Erscheinung. Von Oktober 1998 bis Sommer 2000 soll er nach eigenen Angaben der Ku Klux Klan Gruppe International Knights of the Ku Klux Klan angehört haben, bevor er in die Klan Gruppe European White Knights of the Ku Klux Klan wechselte. Er wurde auch als Betreiber des neonazistischen Internetradios White Power Radio bekannt. Schmidt gilt als mögliche Kontaktperson von Andreas Graupner und von Ralf Wollleben, die beide als aktive Unterstützer des damals bereits untergetauchten NSU-Trios galten. Und im Umfeld des Ku Klux Klan Baden-Württemberg und des NSU-Trios wurde 2007 die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn ermordet. Damit komme ich hier auch zu dem letzten Zitat der Angeklagten aus dem NSU-Tribunal im Mai in Köln. Hier handelt es sich um Andreas Temme. Andreas Temme war Vertrauenspersonenführer des Verfassungsschutzes Hessen. Andreas Temme erhielt unmittelbar nach dem 24. März 2006 ein an die Mitarbeiter des Verfassungsschutzaußenstelle Kassel von der Leiterin der Beschaffungsabteilung des Hessischen Landesamtes gerichtetes Rundmail zur dienstlichen Erkenntnis über die Ceska-Mordserie. Die NSU-Mordserie lief unter Ceska-Mordserie, da hier jeweils eine Pistole der Marke Ceska verwendet wurde. Auch er wurde dazu aufgerufen, seine V-Leute dazu zu befragen. In der besagten Mail vom 24.03. heißt es, seit dem Jahr 2000 gibt es in Nürnberg, München, Rostock und Hamburg insgesamt 7 Tötungsdelikte gegen polizeilich nicht auffällige Türken mit einem geschäftlichen Bezug. Also es war nur ein Grieche dabei. Die Tatwaffe ist immer ein und dieselbe, aber keiner weiß was darüber. Wird über diese Dinge geredet? Sind die Ermordungen am helllichsten Tag in der Regel im Geschäft der Opfer besprochen worden? Gibt es Dinge, die V-Männer dazu sagen können? Hier wollte Frau Filling, und das fügte dem Mail ein Schaubild des Bundeskriminalamtes bei, das eine Übersicht über die Ceska-Morde und Details über die Ausführungen des jeweiligen Opfers enthielt. Andreas Temme zeichnete dieses Rundmail persönlich ab. Kurz danach, am 6. April 2006, unmittelbar vor der Ermordung von Halid Yozgat, telefonierte Andreas Temme mit seiner von ihm geführten Vertrauensperson, Deckname Gemüse, und Skinhead und Nazi Benjamin Gärtner zweimal. Einmal um 13.06 Uhr und das andere Mal um 16.10 Uhr. Ungefähr 11 Minuten, bevor Andreas Temme das Internetcafé aufsuchte, in das von Halid Yozgat geführt wurde. Andreas Temme lockte sich dort um 17.01 Uhr dann wieder aus. Unmittelbar darauf findet Ismail Yozgat seinen erschossenen Sohn hinter der Ladentheke. Andreas Temme stellt sich auch nach mehreren Aufrufen der Polizei nicht als Zeuge des Tatgeschehens zur Verfügung. Am Montag, den 10. April 2006, erschien Andreas Temme dann wieder bei der Arbeit im Landesamt für Verfassungsschutz Hessen. Über den weiteren Verlauf des Arbeitstages schreiben die Journalisten Labs, Heinrich und Stefan Autzt. Ebenfalls am Vormittag unterhielt sich Andreas Temme mit einer Kollegin über den Mord in dem Kasseler Internetcafé. Andreas Temme sagte dabei, dass die Tat keinen regionalen Bezug habe, weil die Waffe bei einer bundesweiten Serie eingesetzt worden sei. Doch dass beim Mord im Internetcafé mit der Ceska geschossen wurde, war zu diesem Zeitpunkt öffentlich noch gar nicht bekannt. Die Polizei trat mit der Meldung, dass der Kasseler Mord zu der Ceska-Serie gehörte, erst am Nachmittag vor die Presse. Woher Andreas Temme zu diesem Zeit vom Einsatz der Ceska in Kassel wusste, ist unbekannt. Ermittlungstechnisch gesehen war es Täterwissen, dass Andreas Temme, Verfassungsschutzbeamter, in dem Gespräch mit seiner Kollegin offenbart hatte. Nachdem die Polizei die Anwesenheit von Andreas Temme zum Tatzeitpunkt im Internetcafé ermittelt hatte, nimmt sie ihn am 21. April 2006 zu Hause in Hofgeismar vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung seines Arbeitszimmers findet sich unter anderem Bücher, darunter Immer wieder töten, Serienmörder und das Erstellen von Täterprofilen. Es findet sich auch sehr spezielle Literatur über den Nationalsozialismus, etwa den Lehrplan für die weltanschauliche Erziehung in der SS, auch das Buch Wille und Weg des Nationalsozialismus und das Buch Das wirtschaftliche Sofortprogramm der NSDAP 1932 gehörten zu Andreas Temmes Bücherbestand. Daneben Zeichenhefte, in die sorgfältig die Orden des Dritten Reichs gemalt sind und anderes. Außerdem stellte die Kripo einige Ausgaben der Zeitschrift Das Dritte Reich sicher und Auszüge aus Hitlers Mein Kampf. Nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes erklärte Andreas Temme mehrfach in Untersuchungsausschüssen und vor dem Oberlandesgericht München im Internetcafé vom Mord weder etwas bemerkt, sprich weder den toten Halid Yozgat gesehen, noch die Schussgeräusche gehört zu haben, auch nicht den Pulverdampf gerochen zu haben und noch zuvor dienstlich von der Mordserie Kenntnis gehabt zu haben. O-Ton Andreas Temme am 11. September 2012 vor dem Deutschen Bundestag auf eine explizite Frage. Dienstlich war es definitiv kein Thema. Die Mordserie war dienstlich bis zum 21. April kein dienstliches Thema beim Verfassungsschutz. Diese Aussagen sind durch die Forschungsergebnisse von Forensik, Architektur und die Ermittlungen im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtages zum NSU als Lügen widerlegt. Deswegen ist auch Andreas Temme vor dem NSU-Tribunal in Köln angeklagt. Nun, das waren ein paar Auszüge vom NSU-Tribunal. Wenn ihr euch in diesem Thema weiterlesen wollt, so gebe ich euch dann demnächst in einem Beitrag auf unserer Internetseite noch weitere Literatur und Links dazu an. Damit möchte ich mich von euch verabschieden. Ich sage ciao.